Herzlich willkommen beim Podcast von Der Feinschmecker, Deutschlands bestem Genussmagazin. Bei uns kommen bekannte Köche und Produzenten zu Wort, Winzer und andere engagierte Persönlichkeiten aus der Food-Szene, Menschen, die etwas bewegen. Ich bin Deborah Gottlieb, Chefredakteurin des Magazins, und heute spreche ich mit einem Mann, der eine ganz besondere Mission hat. Philipp Kaufmann ist der Gründer und CEO von Original Beans. Mit seinem Team sucht er nach seltenen Kakaosorten und stellt aus ihnen hervorragende Schokolade her. Die ist nicht nur so gut, dass sie in vielen Spitzenrestaurants weltweit verwendet wird, sondern sie bewirkt dazu auch viel Gutes. Wer sie isst, schützt nämlich den Regenwald und verbessert die Lebensbedingungen vieler Kleinbauern. Wie das geht und wie er in der Amazonasregion die Bauern von einer Zusammenarbeit unter immer demselben Baum überzeugt, erzählt Philipp uns jetzt. Und er verrät, was er am liebsten zu guter Schokolade trinkt. Guten Tag, Philipp. Philipp Kaufmann. Du bist ein Mann, der eine ganz besondere Mission hat. Deine Mission heißt Schokolade, und zwar mit Schokolade gewissermaßen die Welt verbessern. Du hast das Unternehmen Original Beans gegründet, und normalerweise bist du rund um den Globus mit deinem Team unterwegs. Jetzt gerade nicht. Wir sind in Zeiten, die sind noch ein bisschen anders als normal. Wo bist du jetzt gerade und was machst du?
Hallo Deborah, schön mit dir zu sprechen. Ja, es sind natürlich für uns alle besondere Zeiten. Für mich eigentlich auch eine schöne Zeit, weil, wie du zu Recht sagst, sind wir viel unterwegs bei Original Beans und momentan natürlich sehr eingeschränkt. Und ich habe viel Zeit für meine Familie. Wir arbeiten als ein kleines internationales Team sehr viel auf Abstand, also mit modernen Technologien, und so kann ich die Arbeit, die wir normalerweise machen, wir werden gleich darüber reden, kann ich eigentlich ganz gut von zu Hause machen. Und dieses Zuhause ist außerhalb von Amsterdam in den Niederlanden. Amsterdam ist der größte Kakaohafen der Welt, und unter anderem deshalb sind wir hier zu Hause als Unternehmen. Und ich wohne etwas außerhalb Richtung Küste, und es ist wunderschön. Und ich genieße momentan die Welt, auch wenn die Welt da draußen natürlich viele Herausforderungen gerade hat.
Ja, ganz genau. Und es verändert sich auch gerade wahnsinnig viel. Und da seid ihr im Prinzip mit Original Beans ganz vorne mit dabei, weil eure Mission natürlich auch ist, Dinge besser zu machen. Und es gibt viel besser zu machen. Aber erstmal möchte ich doch eine Sache von dir wissen. Ein Mann, der sich der Weltverbesserung mit Schokolade verschrieben hat, Hand aufs Herz. Du stellst aus den besten Kakaobohnen der Welt Schokolade her, Top-Schokolade. Du isst bestimmt niemals irgend so einen Industrie-Schokoriegel, oder? Oder gibt es Situationen, ich weiß nicht, Stress oder was auch immer, in denen du doch mal schwach wirst und dir so einen Teil greifst?
Also Stress nicht, obwohl natürlich Comfort Food und Zucker und billige Candies natürlich viel mit Stress auch zu tun haben im Konsum. Aber natürlich Nostalgie. Also wir sind natürlich alle als Kinder aufgewachsen mit den Candies und den Osterhasen und Dingen, die kulinarisch nicht sehr spannend sind, aber zumindest von den Verpackungen und den Momenten im Leben irgendwie interessant. Und,
ja, klar.
Und ich lebe jetzt in den Niederlanden, deswegen bin ich nie auf diese holländischen Dinger gepolt, sondern ich bin in Deutschland aufgewachsen, und Kinderschokolade tut's echt immer noch bei mir. Hat nichts mit Schokolade zu tun, aber so ein Ding, Kinderschokolade mit diesem Jungen, glaube ich, ist es mittlerweile drauf, unverändert seit whatever, 40 Jahren und mehr, tut's mir. Ja, also da kann ich schwach werden.
Das finde ich ausgesprochen sympathisch, weil irgendwie bei allem Anspruch und bei allem wirklich sich gut auch ernähren zu wollen und gute Dinge auch zu sich nehmen zu wollen, wird man doch irgendwie mal schwach oder hat so Momente. Ach. Also ich habe es letztes Jahr von einer Bahnrückfahrt von der Frankfurter Buchmesse von Frankfurt nach Hamburg, Streckensperrung, diese Fahrt, die sonst irgendwie 3,5 oder knapp 4 Stunden dauert, dauerte 8 Stunden.
Ja.
Und das Einzige, was es im Bordbistro noch gab, waren halt irgendwie diese Riegel. Ich will den Namen jetzt natürlich nicht erwähnen, aber wir wissen alle, welche es da so gibt. Und natürlich habe ich die dann gebunkert. Also das ist schon irgendwie, ja, bei dir ist es so ein Stück Nostalgie. Das macht dich sehr sympathisch, weil du ja doch sonst ein Mann mit Prinzipien bist.
Ja, auf der anderen Seite, also heilig bin ich sicher nicht. Das sind wir ja alle nicht. Wir versuchen es alle irgendwie aufgrund der Dinge, die wir wissen und die wir lernen und den Erlebnissen und Ereignissen unseres Lebens irgendwie besser hinzukriegen. Und sagen wir es mal so, die Riegel, von denen wir gesprochen haben, die sind sehr gut gemacht. Also die haben alles, was man braucht, um Leute, um Zuckerbäcker zu sein. Und insofern gibt es dann nur in dem Moment, in dem man sie gegen das Licht der Zukunft hält und gegen das Licht von tatsächlich auch bestimmten Prinzipien, was dran auszusetzen. Aber konsumtechnisch sind die natürlich irgendwie genial. Die drücken auf alle Tasten, ja. Auf alle Tasten, auf denen wir als Konsument dann happy sind. Zumindest okay. Für ein paar Minuten.
Genau, aber jetzt geht es nicht um den Konsum per se, sondern um sozusagen das, was dahinter steht oder um die Philosophie. Mhm. Und die hast du so ein bisschen vielleicht auch in deiner DNA, kann man fast sagen. Also du bist Naturschützer in der 7. Generation, wenn man das so sagen kann. Dein Urgroßvater, glaube ich, hat schon den Bund Naturschutz in Bayern gegründet. Und Vorfahren haben schon weit vorher, vor über 200 Jahren, glaube ich, auch den Naturschutz sozusagen proklamiert. Mhm. Und du hast dann über einen Zwischenschritt ein Internetunternehmen gegründet, aus dem du aber wieder ausgestiegen bist und hast dann für den WWF gearbeitet, für Naturschutzprojekte auf der ganzen Welt und bist dann zur UN nach New York gegangen. Was hast du dort gemacht? Wie muss man sich das vorstellen?
Du meinst sozusagen die Naturschutzarbeit, wie man sich das vorstellen muss.
Genau.
Ja, naja, Tradition.
Was für Projekte hast du betreut?
Ja, ja. Naja, also der traditionelle Naturschutz, der findet in allen Ländern, da geht es in allen Ländern eigentlich um ähnliche Themen, nämlich um den Schutz primärer Natur, um die Brücke zwischen Nutzbarkeit von Landschaften und dem Naturschutz per se. Landwirtschaft spielt da eine große Rolle. Also dieses Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur und darin natürlich auch die Artenvielfalt und den Schutz der Artenvielfalt, der eben auch in kultivierten Landschaften stattfinden kann. Also man muss sich den Naturschutz irgendwie nicht als eine abgesonderte Domäne vorstellen. Aber der sozusagen charismatische Naturschutz, den wir kennen und für den zum Beispiel der WWF mit den Panda-Bären als Logo steht, der ist natürlich sehr stark geprägt durch die Bilder von Afrika, von Löwen, von Safaris, von großen Urwäldern, sehr besonderen Arten, Tierarten und Pflanzenarten. Und in dem habe ich mich beinahe 10 Jahre meiner Karriere aufgehalten, bin da sehr viel um die Welt geflogen, von Brasilien bis China, bis Australien, bis Mexiko, in Kamerun gearbeitet. Und was man da macht, das habe ich sowohl beim WWF als auch bei den Vereinten Nationen, also beim Entwicklungswerk der Vereinten Nationen gemacht, ist eigentlich Naturschutzprojekte vor Ort finanzieren, für die man in Deutschland möglicherweise den Staat hat. Weil da gibt es den Staat und da gibt es gute Steuersysteme und da gibt es gute Gesetzgebung. Und auch da sind die Konflikte. So, dass in den letzten 2-3 Dekaden die Grünen entstanden sind und eine echte Naturschutzbewegung über die Jahrhunderte und die 2 Generationen meiner eigenen Familiengeschichte. Aber die Länder, in denen die größten Naturgebiete, also möglicherweise die reichste Natur an Holz, an Wasser, an Ozeanen, an Tieren, an Biodiversität da ist, das sind oftmals die ärmsten Regionen der Welt. Also gerade wenn man zum Beispiel an die tropischen Länder denkt, in Afrika, in Südamerika. Und da ist überhaupt keine Regierung, da sind die Gesetzeslagen unglaublich problematisch. Wir sehen es jetzt gerade im Amazonas mit einem Präsidenten in Brasilien. Und da kann man, wenn man sich engagieren will oder sozusagen die Weltgemeinschaft hat sich entschieden zu engagieren, sowohl in privaten Institutionen wie dem WWF zum Beispiel, als auch in der Form der Vereinten Nationen. Und da geht es immer darum, Geld aus dem Norden in den Süden zu bekommen, und zwar auf eine sehr strukturierte Art und Weise und mit Zielen und die Teams vor Ort zu bauen. Und im WWF haben wir das in einem sozusagen im Rahmen einer Stiftung gemacht, mit Geldern, die dann aus eigentlich von Konsumenten kommen, also von Unterstützern des WWFs. Und bei den Vereinten Nationen habe ich das mit Geldern gemacht, die zum Teil von Regierungen kamen und zum Teil von der Weltbank und großen anderen Institutionen. Und bei den Vereinten Nationen habe ich ganz konkret Firmen finanziert, mit Krediten, aber auch mit was wir im Englischen Soft Money nennen, also Donations, einfach Geschenken, Geld geschenken. So wie das jetzt momentan in Corona-Zeiten ja auch im Gespräch ist. Muss das Geld zurückgezahlt werden oder nicht? Und mit Geldern und aber auch natürlich allen möglichen anderen Beziehungen und Marktzugang und so weiter, um Firmen vor Ort die Möglichkeit zu geben, um einerseits erfolgreiche Firmen zu sein, auf der anderen Seite Naturschutz zu betreiben. Also ich gebe ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel finanziert ein Ökotourismusunternehmen, das im Norden von Mosambik, da ist ein Atoll im Meer, das größte Atoll Afrikas, und Kitty Kirimbas, und da ist eine Insel, und auf dieser Insel hat dieses Unternehmen ein Ökotourismusresort gebaut, und das wollten sie finanziert bekommen. Da sind keine lokalen Banken, die sie darin unterstützt haben. Und daneben wollte das Unternehmen die lokale Bevölkerung einbinden, also die jungen Leute aus den Dörfern drumherum, als englisch sprechende Guides und so weiter ausbilden. Und dafür haben sie extra Ausbildungsgelder und Unterstützung gebraucht, und sowas haben wir dann finanziert. Also
sehr komplexe Geschichte, genau. Aber im Grunde ist das ja was, wo du relativ viel bewegen konntest auch. Dann hast du aber trotzdem da auch deinen Hut genommen und hast 2008 deine eigene Firma gegründet, Original Beans, um irgendwie deine persönliche Vision auch einer modernen Konsumgenussgesellschaft zu verwirklichen. Warum hast du dich für den Schritt entschieden? War dir das andere nicht konkret genug, oder hast du gedacht, ich möchte wirklich einen eigenen Impact jetzt leisten und selbst auch etwas tun? Warum hast du dich für diese Gründung entschieden?
Also tatsächlich war in meiner UN-Arbeit relativ hohe Konkretheit gefragt. Aber die Institution selbst war da noch nicht so wahnsinnig dafür geschaffen. Also wir hatten viele Red Tapes, wie man es sagt, also viele kleine Barrieren, um so einen privatwirtschaftlichen Ansatz in so einem Kontext, der einerseits sehr ideal dafür gewesen wäre, wegen der internationalen Beziehungen, aber andererseits eben doch zu bürokratisch war, um den umzusetzen. Und das war das eine. Und das andere war, dass ich als Unternehmer natürlich irgendwie auch die Konkretheit des Geschäfts gesucht habe. Also es ist natürlich, also für mich ist die größte Herausforderung und sind auch die größten Ideale, wenn ich da also in die Arbeit der Nachhaltigkeit schaue, sind Unternehmen, die es schaffen, um das eine, nämlich Marktwirtschaft, mit dem anderen, nämlich Nachhaltigkeit zu kombinieren und erfolgreich zu kombinieren. Und auf dem Weg all die Leute, die daran teilnehmen, an so einer Firma, von den Kunden über die Zulieferanten, über die Finanziers, über das Personal und so weiter, die Partner, all die mitzunehmen. Und das kann man selbst in einem kleinen Firmenrahmen, jedenfalls so wie ich es jetzt gerade beschreibe, sehr gut machen, und in einer großen Institution eben einfach weniger.
Ja, und dann hast du dich entschieden für Schokolade. Mhm. War das Leidenschaft oder Geschäftssinn, weil du irgendwie das Gespür hattest, Schokolade würde das Thema der Zukunft auch sein?
Ja, das war beides, wobei ich natürlich, ich bin noch immer ein Schokolade, also Junkie, abhängig. Ja, ja, total. Und mittlerweile auch ein Snob. Ich habe aber in New York damals, wie ich für die Vereinten Nationen gearbeitet habe, noch jemanden kennengelernt, ein Marketier eigentlich, eine Frau, die sehr erfolgreich zwei Marken in Amerika im Bio-Food-Sektor gebaut hatte. Und die ist auf mich zugekommen und hat mir eben von dem Schokolademarkt erzählt. Und da bin ich markttechnisch erst richtig drauf gekommen, wie beschissen diese Industrie ist. Also wie unglaublich steinzeitlich die Schokolade- und Candy-Industrie momentan ist und was da für ein unglaublicher Veränderungsweg zurückzulegen ist in der Industrie. Wie sie ihn möglicherweise in anderen Industrien wie im Kaffee oder im Wein oder vielen anderen Nahrungsmittelindustrien schon zurückgelegt wurde. Und das war und finde ich nach wie vor sehr interessant und spannend. Und daneben hat sich einfach die Ökologie und die Wertschöpfungskette des Kakaos angeboten, weil der Kakao ein Amazonas-Urwaldbaum ist, eine ganz fantastische Ökologie hat, unglaublich hohe Wertschöpfung vor Ort leisten kann. Also es ist eine Industrie, die von der jeder sagt, auch die Leute, die in der Industrie selbst stecken, von den Ritters bis zu den Ferreros bis zu den kleinen Manufakturen. Mensch, wir könnten mit dieser Industrie so viel in der Welt verbessern, einschließlich des Produkts. Wir müssen es nur machen. Und da ist als Unternehmer sieht man dann etwas, was wirklich Möglichkeiten gibt, um zu wachsen, um Kunden neues Erlebnis, neues Produkt anzubieten. Und da sind wir jetzt mittlerweile seit 10 Jahren auf dem Weg. Das ist eine ganz schön lange Zeit und haben aber mittlerweile auch gesehen.
Viel oder, erreicht.
Ja, ich sehe auch, wie sich diese Industrie verändert. Also das ist schon unglaublich, wie schnell in den letzten 5 Jahren sich die Industrie umstrukturiert, und ich denke, dass ich hoffe jedenfalls, dass sich das noch sehr, sehr viel schneller sozusagen in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird.
Und da seid ihr mit gutem Beispiel voran. Euer Prinzip oder euer Slogan, kann man vielleicht fast sagen, ist One Bar, One Tree. Mhm. Das heißt, für jede verkaufte Tafel eurer Schokoladen, ihr habt, glaube ich, mittlerweile 10 Single Origins, die ihr im Portfolio habt, jede verkaufte Tafel wird ein Setzling, also ein neuer Baum gepflanzt. Mhm. Und so forstet ihr Regenwald auf und gebt auch den Bauern, den Kleinbauern vor Ort eine Lebensgrundlage. Mhm. Wie viele Bäume habt ihr mittlerweile gepflanzt?
Also ich weiß den letzten Count nicht, aber sicher über 2,5 Millionen Bäume. Da sind ungefähr 70% gepflanzte Bäume dabei und ungefähr 30% Schutzzonen, also in denen wir Bäume schützen. Wir sind nach ein paar Jahren, also seit ungefähr 2013, draufgekommen, dass es uns auch möglich ist, Primärwald zu schützen, also nicht nur aufzuforsten in der Umgebung von primären alten Wäldern, sondern auch mit den Bauern dann Absprachen zu treffen und zu sagen, okay, hinter eurem Feld, der Wald, den lasst bitte stehen, das unterschreibt ihr uns auch bitte, und für diesen Schutz geben wir euch Gelder und geben wir euch andere Möglichkeiten, kaufen wir euren Kakao garantiert für einen sehr hohen Preis ein. Und so ist es eine sehr praktische Naturschutzarbeit direkt in der Wertschöpfungskette, die wir dann umsetzen in die Kosten des Produkts und so durchrechnen. Und das Erlebnis für den Kunden, wir haben uns halt am Anfang überlegt, okay, wie können wir in einer sehr praktischen Handelskette, also Wertschöpfungskette, aber doch ziemlich praktische Handelskette, so viel wie möglich Naturschutz einbauen, und der muss dann irgendwie im Preis wiedergespiegelt sein. Und um das zu bewerkstelligen, dachten wir, one bar, one tree, also jede Tafel ein Baum, was wir übrigens auch in den Küchen so praktizieren. Das sind dann die Säcke, für die dann 10 Bäume jeweils wieder wachsen. Das funktioniert eigentlich, das ist ein sehr guter Mechanismus, der einerseits für den Kunden irgendwie erlebbar ist und andererseits direkt durch die Kette durchwandert und dem Bauern Setzlinge in die Hand gibt. Also wir subventionieren sozusagen die Baumschulen vor Ort und die Setzlinge, die Bauern in die Hand bekommen, um auf ihren Feldern zu pflanzen und rund um ihre Felder. Und für Bauern ist es ein ganz konkretes Investment. Die wissen, dass sie mit diesen Bäumen einerseits Ertrag erwirtschaften können, aber vielleicht auch ihre Pension anpflanzen können, weil vor Ort bei den Kleinbauern, den ärmsten Menschen in der Welt, die wir in unserer Wertschöpfungskette begegnen, da gibt es keine Sozialsysteme, da gibt es nichts. Also da gibt es dann einen Baum, der mittlerweile, was weiß ich, 50 Jahre alt ist und der einen guten Umfang hat. Und wie bei uns vor 200 Jahren, da geht der Bauer halt dann in den Wald und fällt ein paar von diesen Bäumen und verkauft die und hat dafür dann ein Auskommen, auch wenn er nicht mehr ganz so jung ist und nicht mehr ganz so hart in der Landwirtschaft arbeiten kann. Ich versuche immer zu sagen, man muss sich, um sich vorzustellen, wie die Umstände vor Ort sind, wenn man möglicherweise noch nicht in die Tropen gereist ist oder zu Kleinbauern im Kakaosektor. Man muss sich das wie eine Zeitreise vorstellen, in die Landwirtschaft bei uns vor 200 oder 300 Jahren, also in der Leute Bauern waren, weil das halt das war, wie man gelebt hat und in erster Linie sich selbst versorgt haben und ihre Familien und dann daneben versucht haben, ein bisschen was extra anzubauen, um möglicherweise an den lokalen, mittlerweile internationalen Markt zu verkaufen, um ein bisschen Geld in der Hand, Cash in der Hand zu haben, um ein Kind in die Schule schicken zu können oder was reparieren zu können. Und diese Situation ist nach wie vor der Standard in unserer, der Schokoladeindustrie, auch in vielen anderen tropischen Industrien. Und da gibt es natürlich heutzutage ein paar Möglichkeiten, um diese Zeitreise zu überspringen, also diesen Zeitabstand, in dem es, wie auch bei uns vor 300 Jahren, kein fließendes Wasser gibt, keine Elektrizität, wieder keine Versorgung, keinen Staat, möglicherweise Feudalherren, die darauf aus sind, um die Bauern in ihrer Marginalität und Schwäche auszunutzen, so wie die Schokoladeindustrie das auch zum Teil tut. Und da gibt es aber natürlich heutzutage Möglichkeiten, um diese Zeitbrücke irgendwie zu überspringen, nämlich zum Beispiel moderne Telekommunikation. Also wir können mittlerweile mit unseren Telefons Leute im Dschungel in Ecuador oder im Dschungel im Kongo anrufen und es funktioniert, wir können mit ihnen sprechen. Wir können da natürlich hinreisen, und Bilder machen, auch beinahe in Realtime. Und so gibt es eben diese Möglichkeiten, um diese, aber die Infrastruktur ist nach wie vor in vieler Hinsicht wie vor 200 oder 300 Jahren. Ein feudales Bauern
kann keinen Bauern tun. Wie findet ihr die? Wie kommt ihr an diese Bauern ran? Ihr habt euch ja auch auf die Fahnen geschrieben, seltene Kakaosorten sozusagen aufzuspüren und daraus eben auch Schokolade zu machen, die es anderswo nicht gibt. Und das sind meist ja auch dann eher kleinere Vorkommen wahrscheinlich. Mhm. Und diese Verbindung auch zu diesen Kleinbauern, wie muss man sich das vorstellen? Wie kommt ihr an die?
Also,
du hast ja ein Team, das auch eben dann in diesen Gebieten unterwegs ist.
Genau. Also es ist einfach es ist eine Vertrauenssache. Also stell dir vor, auch da vielleicht wieder die Analogie für diejenigen, die nie in den Tropen unterwegs waren, sich jetzt da alle möglichen Sachen vorstellen. Aber wenn ich heutzutage, ich glaube heutzutage ist immer noch adäquat, wenn ich heutzutage ein Projekt in Europa starten würde mit ganz seltenen Äpfeln, Apfelsorten, dann würde ich wahrscheinlich irgendwo in Osteuropa in einem kleinen Tal landen, also auf meiner Suche. Und in dem Tal gibt es da wahrscheinlich ein paar alte Bäume mit dieser besonderen Apfelsorte. Und da gibt es da ein paar alte Bauern. Und da gibt es da ein paar junge Bauern, die sich denken, hey, ich muss hier weg, weil hier passiert nichts, hier ist keine Zukunft. Und hinter den Feldern gibt es einen großen unberührten Wald, in dem möglicherweise noch Wölfe rumlaufen. Und wenn man das jetzt sozusagen in die Tropen übersetzt und in dem Wald laufen Panther und Leoparden und Gorillas rum, aber dann ist die Situation mit alten Bauern und jungen Bauern ist dieselbe und da muss man einfach suchen. Also wir haben natürlich über die vielen Jahre und auch sicher auch die Jahre meiner Arbeit, aber auch die Kollegen haben viele Jahre in den Tropen hinter sich, im Kakao, aber auch möglicherweise in anderen Sachen. Also wir haben da ein Netzwerk aufgebaut. Wir haben da mittlerweile auch einen Namen, also Projekte kommen zu uns. Aber diese Situation vor Ort, wo man sich dann hineinbegeben muss, möglicherweise ohne ein Produkt zu haben für 2-3 Jahre, nämlich einfach Kontakt aufbauen, Vertrauen bauen, Wissen mit den alten Bauern, sagen wir mal, die alten Bäume anschauen und sagen, okay, welcher ist da eigentlich, welcher wächst gut, also so einen Mutterbaum finden, von dem wir dann neue Setzlinge ziehen können und dann wieder aufforsten und dann aber jetzt modernes Wissen reinbringen, sodass die jungen Bauern interessiert sind, weil die plötzlich sehen, wow, da geht was, da ist möglicherweise ein Käufer, da können wir auch was lernen, Biozertifizierung lernen, solche Sachen. Also einfach wirklich ein langer Prozess, in dem Vertrauen aufgebaut.
Wie lange dauert der? Also wie lange dauert es, wenn ihr jetzt Setzlinge habt und bis du dann tatsächlich auch ernten kannst und daraus etwas machen kannst?
In den Tropen wachsen Dinge relativ schnell. Also der Baum hat seine erste Ernte, das sind dann noch nicht volle Ernten, aber seine erste Ernte nach 3-4 Jahren ungefähr. Also das ist ein überbrückbarer Zeitraum. Das macht es auch interessant für beide Seiten in so einem direkten Verhältnis, weil man tatsächlich so eine Beziehung, so einen Weg zusammen beschreiten kann und dann doch nach einem übersehbaren Zeitabstand die ersten Resultate hat, die ersten Einkommen. Also wir können natürlich die Bauern jetzt nicht 2 oder 3 Jahre zahlen, bevor wir die erste Ernte haben. Aber was wir in dem Zeitraum schon machen können, ist natürlich kleine Infrastruktur bauen für die Fermentation und für andere Dinge. Wir können eben die Baumschulen bauen. Deswegen ist One Bow, One Tree so wichtig. Wir können anfangen, bestimmtes Wissen auszutauschen. Also wir nennen das dann Projekte in unserem eigenen Jargon, aber diese Projekte zu entwickeln. Und mittlerweile haben zweimal bisher sind wir kleinen Unternehmern, jungen Unternehmern begegnet. Also sozusagen metropolitan, städtisch aufgewachsenen, studierten jungen Männern in dem Fall, in 2 Fällen, die es wieder aufs Land verschlagen hat, die sozusagen aus den Regionen kamen, dann in der Stadt studiert hatten, einen Beruf ergriffen und dann eigentlich mit dem Wissen und diesem Ansporn irgendwie zurückgegangen sind und dann vor Ort in diesen Umständen angefangen haben, was zu bauen. Und wenn man dann schon ein bisschen Vorarbeit geleistet bekommen hat durch die andere Seite, dann kann sowas schneller gehen. Aber in anderen Umständen ist es völlig unberührt sozusagen und wir kommen dann wirklich in Situationen, also zum Beispiel in Nordkolumbien arbeiten wir mit einem indigenen Volksstamm zusammen, der heißt Arawaku. Und sind die ersten Gespräche, erstmal gehen ganz lange über, wer wir eigentlich sind und dann muss man alle paar Monate wieder unter demselben Baum sitzen. Und Jan, der unser Bienenteam in der Region leitet, der ist dann letztendlich unter dem Baum gesessen mit dem Oberhaupt da. Das ist eine Art von, wie sagt man das, ein geistliches und politisches Oberhaupt, ein Schamane, und hat dann über uns erzählt und dann hat er eben erwähnt, dass wir Bäume pflanzen und die Arawaku sind wirklich sehr, sehr tiefgläubige Ökologen in ihrer Kultur. Da geht es die ganze Zeit ums Gleichgewicht zwischen den Menschen und der Welt. Und dann hat er auch erzählt von unserer kompostierbaren Folie. Und dann hat der Mama gesagt, ja, das ist super, gib mir mal diese Folie, wenn es funktioniert, also wenn die tatsächlich wieder zur Natur wird. Dann können wir so ein Projekt starten. Und dann hat es gedauert, bis die kompostiert war, Gott sei Dank nur 2 Monate, weil die gut kompostiert. Und dann haben wir im 3. Monat einen Anruf bekommen und seitdem haben wir da ein Projekt.
Das sind ja schon sehr persönliche Beziehungen, oder? Also ihr kriegt ja dann auch das Leben einer solchen Kleinbauernfamilie mit und einer solchen kleinen Community mit hautnah, oder?
Ja, ja, total. In der Hängematte, überm Feuer, also mit allem drum und dran. Das ist genau das Gegenteil von dem, was der tatsächliche Kakaohandel oder die tatsächliche Schokoladeindustrie ist. Das ist sozusagen das Gegenteil von Beliebigkeit, Freibleibendheit. Handel, also der Welthandel, Kakao ist eine Commodity, die täglich über eine Welthandelsplattform gehandelt wird. Und da ist jede Bohne wie die andere Bohne. Da gibt es keinen Unterschied, wo die herkommen, wer sie gemacht hat. Es ist völlig einerlei. Die hat einen Preis an dem Tag und für den wird sie gehandelt. Und die ganze Industrie, die daraus entsteht, ist eine Industrie, die beliebig ist. Die einfach Jacke wie Hose, Hauptsache der Preis geht irgendwie durch die Kette. Und bisher war diese Beliebigkeit natürlich auch davon gekennzeichnet, dass man gegenüber den Bauern und den Ursprüngen, also den schwächsten Gliedern in dieser Kette, extra unbeliebig war, nämlich ausbeutend. Und ich denke, ein Teil auch in der deutschen Landwirtschaft, aber ganz sicher in unserer Industrie, wendet sich davon ab und nützt die Möglichkeiten der Globalisierung, also die Technologien, diesen Handel, all diese Infrastruktur, die wir haben, um ein ganz anderes Handelskonzept zu propagieren, nämlich direkten Handel. Ganz, ganz direkt, ganz persönlich. Und gerade in Umständen, wo natürlich auch kein Rechtssystem besteht, wo wir dann Ansprüche machen könnten. Also stell dir vor, wir haben was bestellt oder wir sind uns über was einig geworden. Und zum Beispiel einen Preis oder eine bestimmte Menge an Produktion. Ja, und jetzt findet die nicht statt, aus welchen Gründen auch immer. Dann gibt es da kein Rechtssystem, wo wir diese Kleinbauern irgendwie anklagen können. Die haben oftmals gar keine Bürgerrechte. Also da geht nur was, wenn man mit den Leuten Vertrauen schafft, wenn man da eine gemeinsame Basis. Und das ist natürlich das Charismatische, das Spannende daran ist, wenn man das schafft, wenn man es schafft, das durch die Kette, also bis zum Kunden zu transportieren. Dieses Gefühl, diese Authentizität, die Transparenz, die da drin liegt, auch die, du hast vorher, glaube ich, das Wort Mission gebraucht, aber sozusagen irgendwie diese Energie, dieses Vertrauen, diese direkte Beziehung, die jenseits ist von Beliebigkeit.
Das ist das eine und das funktioniert aber dauerhaft. Und wenn wir jetzt über Nachhaltigkeit reden, ist auch Nachhaltigkeit da ja der Faktor, der euch erfolgreich macht und damit eure Mission erfolgreich macht. Das funktioniert ja eben nur nachhaltig, wenn auch das Produkt wirklich gut ist. Und euer Produkt ist wirklich gut. Das, was ihr aus diesen seltenen Kakaosorten macht, eure Schokolade, die ist wirklich erstklassig. Und es belegt nicht nur der Umstand, dass Spitzenköche weltweit die verwenden, sondern die ist auch einfach vom Geschmack her besonders. Was macht ihren Geschmack so besonders und so gut? Welche Rolle spielt vielleicht auch das, was man beim Wein so Terroir nennt?
Also wir sagen immer, dass, also jetzt um mal eine völlig willkürliche Zahl da dran zu kleben, aber dass ungefähr 3/4 der Qualität des Endprodukts vor Ort produziert wird. Also wir kennen ja Schokolade als ein verarbeitetes Produkt, aber vor Ort bedeutet im Prinzip Kakao, Kakaolandwirtschaft, Fermentation, Trocknung, Varietäten, Terroir, all das, was wir möglicherweise aus der heimischen Landwirtschaft kennen, aber was wir eben, weil wir diese Landschaften und die Traditionen, die dahinter stehen, stehen, nicht kennen, weil wir nicht wissen, wie der Baum ausschaut, von dem die Kakaofrucht gepflückt wird und wie diese Ernte ausschaut und wie die Bauern ausschauen und so weiter. Deswegen können wir uns das oftmals rund um Kakao nicht vorstellen, wie die Dinge, die wir für heimische Produkte als gegeben annehmen, nämlich die Bodenqualität, die Diversität auf dem Land. Beim Kakao gehört dann Schatten noch dazu, die Pflege der Bäume durch den Bauern, die Düngung, die Varietät, also die reine, die Sorte natürlich. Wie das alles eben reinspielt. Der Kakao hat mehr, ist ein sehr als Samen. In einer Frucht, also Kakao, um das kurz zu erklären, ist ein Fruchtbaum, wie ganz viele Obstbäume, die wir kennen. Viele unserer Produkte kommen von Bäumen und so ist es ein Obstbaum, in dem das Prinzip genau aufgeht wie bei unseren Obstbäumen. Da ist eine sehr charismatische Frucht, qua Farbe, aber auch qua Geschmack. Und die Frucht ist dazu gemacht, um Tiere, in dem Fall Affen und relativ große Tiere, die über die Bäume klettern, anzuziehen und zu verleiten, um diese Frucht aufzumachen und zu essen. Und dabei auch den Samen zu essen, der natürlich idealerweise nicht verdaut werden kann. Also der Samen wie der Apfelsamen, sagen wir mal, sind immer hart und die sind bitter und die haben irgendwelche Dinge, um sich zu verteidigen, damit sie dann über dem nächsten Hügel entweder weggeworfen oder rausgepuppt werden und dann wächst der nächste Baum. Und das Besondere an Samen wiederum ist, dass sie eben diese Lebenskraft für die nächste Generation Bäume in sich tragen. Und so ist eine Kombination, wie wir sie in der Schokolade finden, nämlich, dass wir ein Samenprodukt haben, das all diese Power hat, die Chemie, die Gesundheit, diese Fette, all diese Power des Samens und die dann, wenn sie gut verarbeitet ist, auch noch das Charisma der Frucht in sich trägt, also diese ganzen Geschmacksnuancen und diese Fruchtigkeit, die aber über das ganze Geschmacksspektrum der Fruchtsorten des Kakaos reichen kann. Das ist einfach toll. Das ist echt eine Neuentdeckung. Da wird Schokolade eben dann nicht so sehr ein verarbeitetes Konfektionsprodukt, sondern es ist eben eigentlich, ich mache immer einen Witz, aber ich sage eben Schokolade ist Obst. Also es ist viel näher am frischen Produkt dran, weil man mit so einer Bohne, die dann fermentiert werden muss. In der Fermentation können die Bauern noch ganz viel machen, um diese Wehrstoffe des Samens, um nicht gegessen zu werden, irgendwie zu glätten und die Frucht einzuladen in den Samen, sich richtig mit dem Samen zu verbinden. Und dann hat man, wenn man das dann noch gut getrocknet hat, in diesem Samen eigentlich das Beste der Frucht und das Beste des Samens. Aber es ist eben immer noch alles vor Ort, alles da in den Tropen und mit sehr viel Handwerk und sehr viel passionierter Landwirtschaft verbunden.
Schmeckst du eigentlich sozusagen die Region raus oder kann man die Region rausschmecken?
Kann man. Man kann sicher, wenn man sich ein bisschen auskennt, Regionen rausschmecken, Sorten rausschmecken. Wir sind da ganz an der Spitze dessen, was wir über Kakao bisher wissen, weil ehrlich gesagt, wir wissen sehr wenig. Also wenn wir mit Weinbauern sprechen und Naturweinmachern oder guten Winzern, die wissen alles. Also ich meine, die wissen wirklich, wie ihr Boden bestellt ist, wie viel Tage Sonne und wir wissen nicht mal die genaue Zusammenstellung der Mikroorganismen, die verantwortlich sind für die Fermentation von Kakao, weil das spontan funktioniert. Das sind nicht zugesetzte Mikroorganismen, sondern es ist eine spontane Gärung. Aber da weiß man einfach nicht viel, weil sich die Industrie bisher da nicht interessiert hat. Und so entdecken wir und andere, die mit uns auf dem Weg sind, immer wieder Kakaos und auch kriegen auch ein klareres Bild, sagen wir mal, bei den Unterschieden der Terroirs. Und dann merkt man immer deutlicher, oh, das ist der Charakter. Also, was weiß ich, zum Beispiel eine Arriba Kakao, also so der nationale Stammkakao Ecuadors, der relativ bekannt ist. Aber so eine originale Arriba-Bohne, die hat so eine Nussigkeit mit einer bestimmten, sehr leichten Fruchtnote, die so in so eine tropische Fruchtnote, die kann man, wenn man weiß, sofort zurück und entdecken. Oder Madagaskar zum Beispiel hat immer so eine bestimmte Zitronigkeit, die eben aus der Kombination der Varietät vor Ort und des Terroirs stammt.
Habt ihr auch mal eine ganz besondere Sorte entdeckt, die ganz ungewöhnlich war, die so gar nichts mit bisher Bekannten zu tun hatte?
Also das ist sozusagen unsere Arbeit, wobei das natürlich immer verschieden ist, wie man diese Andersartigkeit beschreibt. Aber ich habe vorher schon über die Arawako gesprochen. Und deren Kakao zum Beispiel ist phänotypisch, also vom Anschauen her ganz eigenartig. Der ist sehr klein, völlig verschrumpelt und so ein bisschen weißlich, ganz anders als andere Kakaofrüchte. Und deswegen sind die Agronomen des kolumbianischen Landwirtschaftsministeriums da auch vor 30, 40 Jahren hingekommen und haben gesagt, hey Leute, das ist alles krank. Da ist irgendeine Art von Krankheit über diesem Kakao, dass die so weggeschrumpelt sind und so weiter. Ihr müsst jetzt diese ganzen Bäume hacken und ihr müsst jetzt hier was Gescheites anbauen. Und ja, ich meine, das ist jetzt gar kein böser Wille, das war halt Unkunde und die Industrie bisher hat halt diese Distinktionen und die Sprache dafür gar nicht gefunden. Und jetzt, aber dann bleibt natürlich bei so einer Bevölkerung irgendwie so ein latentes, hey, das kann ja wohl nicht sein, wir haben da seit Jahrhunderten konsumieren wir diesen Kakao und sind stolz drauf, er ist fantastisch und jetzt stellen die uns hier diese Bäume hin. Und das war dann leider ein Wiederentdecken ihrer eigenen Traditionen, wie wir angefangen haben, zusammen zu arbeiten. Und sie haben dieses Projekt auch in der Sprache der Arawako Businchari genannt, so heißt der Kakao. Wir haben ihm dann den Namen gegeben, die Arawako haben ihm den Namen gegeben. Und es heißt Wiedererwachen, also Wiedererneuerung, sozusagen Wiederaufstehen in der lokalen Sprache. Also der Kakao, den wir da gefunden haben, der war natürlich schon da. Das ist wie Kolumbus, der was findet, nämlich er findet es einfach aus unserer Sicht und bestätigt, dass das wertvoll ist. Und der heißt jetzt, dieser Kakao heißt Arawako Businchari. Und so wird er hoffentlich in die Bücher, in die Taxonomien eingehen.
Das klingt fast poetisch.
Ja, ein bisschen. Ja, why not?
Also das Rohprodukt ist das Entscheidende, ganz klar. Und für die Herstellung, die findet, glaube ich, bei euch in der Schweiz statt, gilt auch weniger ist mehr. Es kommt nichts dazu, es ist ein ganz pures Produkt, Kakaobohnen, Kakaobutter, Zucker und überhaupt nur teilweise Mehl. Mhm. Was macht ihr vielleicht in der Herstellung noch anders?
Also ich glaube, das, was wir in der Herstellung machen können, aufgrund Schweizer Tradition und besonderen Maschinen und in der Schweiz auch einer sehr besonderen Kultur, ist eben weniger zu machen. Ich glaube, in der Küche, ich glaube, in der Feinschmeckerei wissen wir, oder zumindest momentan, vielleicht ändert sich das auch irgendwann mal wieder, aber momentan, denke ich, ist ganz viel Verarbeitungsqualitätsphilosophie geht dahin, um weniger zu machen, um ein Ausgangsprodukt zu haben, ein Rohprodukt, wie du es genannt hast, das fantastisch ist, um dem den Raum zu geben, um zu scheinen. Und das ist aber gar nicht leicht, weil man dann eben diese Kunst des Wenigers, also beim Rösten zum Beispiel, ist es viel einfacher, irgendwie die Heizung anzustellen und dieses Ding kaputt zu rösten, weil da muss man sich nicht drum kümmern, dann stellt man es einfach auf was ab und jede Bohne ist die andere Bohne, zack. Und so jetzt kriegen wir ein Produkt, wo jede Bohne anders ist und andere Säuregehalte, andere Fettgehalte hat, da muss man in der Röstung völlig anders damit umgehen. Wenn man den Geschmack dieses fantastischen Produkts erhalten muss, dann braucht man enorme Kapitalinvestitionen, mehrere Millionen Euro für so eine Röstmaschine, die dann mit niedrigsten Temperaturen und heißer Luft diese Bohne pfleglich erwärmt. Und Aber dann kann man eben diesen aromatischen Reichtum, Kakao hat ganz viel Aromenkomponenten, also viel mehr als, was weiß ich, die Weintraube. Also man kann dann mit den Aromenkomponenten eben weitermachen. Und dann, wenn man auch noch die mechanische Verarbeitung gut hinkriegt, dann braucht man am Schluss tatsächlich nur Bohne. Wir haben eine Schokolade, die 100%, die besteht tatsächlich nur aus der Kakaobohne. Da ist überhaupt nichts zugefügt. Also die kommt in der Bohnenform aus Cusco, dem alten Inka-Reich in Peru, und geht durch die Maschinen durch und dann ist sie einfach nur in einer anderen Textur zu haben. Aber sonst ist da nichts dran getan. Klein bisschen geröstet.
Das ist auch der Grund, warum es eure Schokoladen nur pur gibt, nicht? Also ich sag mal, ganze Haselnuss wäre bei euch undenkbar.
Ja, natürlich. Also wenn man das so machen möchte. Wir haben viele Partner, ganz tolle Chocolatiers, die dann damit weiterarbeiten, unsere Köche, unsere Patissiers. Die machen ja dann die tollen Kreationen. Für uns geht es darum, sozusagen die Bohne auf den Tisch zu legen.
Mhm. Und was ist für dich dein Tipp für ein perfektes Pairing?
Also mein Tipp für ein perfektes Pairing ist schon irgendein Champagner mit einer Schokolade.
Was für eine Schokolade? Ganz konkret?
Na, da kann man, also persönlich denke ich, man kann am besten sicher mit unseren Schokoladen, aber vielleicht auch mit tatsächlich qualitativ relativ guten Schokoladen, wenn nicht den besten, pairen, wenn man es mit Getränken tut, mit Bubbles, also mit irgendwas, was perlt. Und das könnte Bier sein sogar, und in meiner Version wäre es dann Champagner. Und da würde ich jetzt zum Beispiel einen Brü empfehlen, vielleicht irgendeinen, wir haben mal gepairt, glaube ich, mit Bruno Michel, also so einen biologischen, relativ naturbelassenen. Und dann zum Beispiel eine klassische Milchschokolade, die Esmeraldas 42. Die hat ganz klein bisschen Fleur de Sel und irgendwie macht der Champagner das, also die Perlage macht, dass dieses Sel irgendwie noch rauskommt. Also es ist echt ein großartiger Tanz. Aber es gibt natürlich auch viele andere Pairings. Aber ich stehe auf Champagner, deswegen wäre das jetzt mein Pairing.
Wunderbar. Philipp, dann hoffe ich, dass auch du bald wieder unter normalen Bedingungen oder relativ normalen Bedingungen unterwegs sein kannst mit deinem Team, um weitere seltene Sorten, Kakaosorten zu finden und eure Mission weiter zu verfolgen und den Regenwald weiter zu schützen und auch die Kleinbauern, die dort leben. Das tut ihr und uns als Konsumenten, als Genießern, als Verbrauchern bleibt dann tatsächlich nur One Bar, One Tree. Also für jede verkaufte Tafel wird ein Baum gepflanzt und da wollen wir dann kräftig dazu beitragen.
Sehr schön, sehr schön. Danke, Deborah, für das Gespräch, für die Zeit. Und unser Motto ist, koste Seltenes und bewahre es. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass auch diese Tage für euch alle nicht nur Fürchterliches bergen, sondern auch was Seltenes. Und dass wir dann das Beste daraus mitnehmen in die Zeit nach Corona.
Unbedingt. Vielen Dank, Philipp Kaufmann.
Danke. Mach's gut. Ciao.
Das war er wieder, unser Feinschmecker-Podcast. In der nächsten Folge spricht Herausgeberin Madeleine Jakic mit der Winzerin Caroline Diehl. Mehr interessante Geschichten rund um Genuss und Spitzenköche gibt es auf feinschmecker.de und im Magazin, jeden Monat neu im Zeitschriftenhandel.